Vielleicht können wir die Präsentation einmal dazu schalten. Ich will uns den Text lesen. Er ist uns ja sehr bekannt, aber er ist sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob ihr es mitlesen könnt, ist ein bisschen klein, aber wir wollen es mal lesen. Wir wollen zusammenfassen, habe ich als Überschrift. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der gerecht spricht. Wer kann euch verdammen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt und der zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Armut oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir angesehen. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, wenn wir uns mal den Hintergrund dieses Textes kurz verinnerlichen, dann müssten wir dazu sagen, stellt euch mal einen Gerichtssaal vor. Und in diesem Gerichtssaal, weiß nicht, gibt es ein Gericht hier in Wilkau oder wird das alles in Zwickau gehandhabt? Ja, ich war also in Zwickau auf dem Gericht, kenne mich dort auch aus. Und in solch einem Gerichtssaal gibt es ja verschiedene Standorte, verschiedene Plätze, die eingerichtet sind. Und vielleicht könnt ihr euch an Bilder erinnern, wenn dann die Angeklagten, wenn es zwei oder mehrere sind, in den Saal treten. Meistens haben sie dann eine Zeitung vor ihrem Gesicht oder sie haben ihre Kapuze sehr weit nach unten gezogen, damit die Fotografen, die Pressefotografen, sie nicht abbilden können. Sie schützen also ihre Identität. Dann gibt es ja den Ankläger, das ist so in der Regel der Staatsanwalt oder die Staatsanwälte, wenn es mehrere Ankläger sind. Und die erheben ihre Anklage gegen die Schuldigen. Und dann gibt es den Rechtsanwalt. Und der ist ganz wichtig. Der spricht für die Angeklagten, setzt sich für sie ein vor Gericht und sucht Argumente zu ihrem Besten. Und dann gibt es natürlich den Richter, der ist ganz entscheidend. Er wird das Urteil am Schluss fällen über die Angeklagten und er wird versuchen, gerecht zu urteilen. Also wenn wir jetzt diesen Hintergrund einmal uns vergegenwärtigen, dann lassen wir es mal so zu, dass hier verschiedenste Ankläger in diesem Text, den wir gelesen haben, ja, zur Sprache kommen. Verschiedene Staatsanwälte, die eine Anklage erheben. Wenn wir jetzt den Gesamttext des Wortes des Neuen Testamentes auf uns wirken lassen, so können wir sagen, es gibt sechs Ankläger, die ständig versuchen, ja, uns madig zu machen oder uns auch wiederum zu helfen, zurechtzukommen. Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt fragen würde, wer sind diese sechs Ankläger, ob wir sie zusammenbekommen würden. Ich lasse es mal dabei. Wir beschäftigen uns jetzt mal damit, mit diesen sechs Anklägern. Und vielleicht könnt ihr mir zustimmen, ja, so ist es. Diese Ankläger sind auch heute noch ganz aktiv. Da wäre zunächst, Vers 35, steht von der Bedrängnis. Man könnte auch hier übersetzen, die Einengung der Lebensqualität. Einengung der Lebensqualität ist etwas, was sich gegen uns richtet. Und hier müssen wir den ersten Ankläger nennen, nämlich das sind wir selbst. Wir klagen uns an. Unser Gewissen ist diesbezüglich auch ausgelegt, um Anklage zu erheben gegen uns. Ich selbst bin also in Gefahr. Ich bewerte meine Leistung, ich bewerte mein Tun, meine Werke und ich lebe, und das ist ja auch ein Stück durch unsere Leistungsgesellschaft vorausgegeben, mächtig leistungsorientiert. Und ich kann mich noch an mehrere Termine erinnern, die ich eigentlich übersehen bzw. versäumt habe, ja, und wie mich das hinterher anklagte. Mensch, wie steht's denn um deinen Pastorendienst? Bist du da wirklich einer, der zuverlässig ist? So stand ich hinterher unter Anklage, weil ich da 2, 3 Termine versäumt habe. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind, ja, wo ich mir hinterher sage, Mensch, das hast du verpasst und da hast du nicht aufgepasst. Und dann klage ich mich selbst an. Ganz früh lernen wir ja, es gibt keine bedingungslose Liebe, ohne eine Gegenleistung zu bringen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Satz auch. Du bist nur ein braver Junge oder ein braves Mädchen, wenn du fein ins Töpfchen machst. Dann hat Mama dich lieb. Ja? Wow, wird gleich hinterher noch so hinterhergeschoben. Also bitteschön, bring eine entsprechende Leistung und dann hast du dir auch die Liebe verdient von Mama und Papa. Es gibt viele solche Sätze, ja, die uns am Anfang unserer Kindheit, in unserer Erziehungsgeschichte schon begleiten und da auch Standards setzen. Und so werden wir ständig herausgefordert und ich frage mich später, bin ich fromm genug? Bete ich intensiv genug? Bin ich beziehungsorientiert genug? Etwas mehr geradliniger bitte, Herr Drowitsch. Etwas mehr einfühlsamer, prahle weniger. Du musst dir die Liebe Gottes ja in gewisser Weise verdienen. Und dann stehen wir unter Anklage, weil wir merken, wir bekommen es nicht so hin, wie wir selber möchten. In unserem perfekten auch System, was ja auch um uns herum funktioniert und das wir dann auch an uns selber anlegen. Oder wir halten uns alte Sünden wieder vor, die längst vergeben sind. Es gibt die unterschiedlichsten Werteskalen, ja, die wir haben. Wir definieren uns über unseren Besitz, über die Finanzen, die Karriere, ja, das Ansehen. Ständig vergleichen wir uns. Reicht es aus? Bin ich relevant? Gehöre ich dazu? Bin ich besser? Wer bin ich eigentlich? Wisst ihr, und ich habe diese Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit da Ärzte dem zustimmen würden, dass vielleicht die Demenzerkrankung, wo eine ganze Persönlichkeit uns verloren geht, die Erinnerung an die Vergangenheit, etwas damit zu tun hat, weil da so viel Anklage aufsteht und man sich dagegen wehrt und sagt, lieber will ich alles vergessen, als wie mich immer ständig unter Anklage zu setzen. Oft erst im Alter kommen wir vielleicht, aber ich möchte uns Mut machen, kommen wir an den Punkt, wo wir diesen Standard ein Stück ablegen, vielleicht auch die Maske ablegen, des Gutseinmüssens oder dann eben auch diese Kraft der Selbstinszenierung. Ja? Sie ist nicht mehr so da bei uns. Und wenn wir also merken, die vor uns liegende Wegstrecke ist kürzer und im Rückblick, da merken wir, da stehen dann vielleicht, so hatten wir es ja schon gesagt, diese intensiven Fragen dann auch auf, die wir uns stellen. Wie war das eigentlich wirklich? Oder war das wirklich so ein großer Fehler? Habe ich das falsch gemacht? Heute würde ich vielleicht vieles anders machen. Wirklich? Und ich habe dieses Bibelwort auch immer wieder vor Augen, wo Jesus sagt in Matthäus 15, 19, aus unserem Herzen kommen diese Dinge, die uns anklagen. Und dann zählt ja Jesus Verschiedenes auf, von dem Versagen, was bei uns sein kann. Und diese Ankläger, sie leben, oder ja, diese Anklage, sie lebt in mir selbst und sie macht mir Angst. Aber da gibt es die zweiten oder den zweiten Ankläger, und das meint die Bedrängnis, die durch andere in mein Leben kommt. Wir sind vielen Stimmen unserer Zeit ausgeliefert oder wir hören sie, sie klagen uns an, sie beurteilen uns, manchmal bedrohen sie uns und sind eine Gefahr. Ja, wir müssen ihnen widerstehen oder ihnen begegnen können. Es gibt viele, die unser Leben bewerten und uns vergleichen. Nicht nur die Finanzberater und der Firmenchef, auch die Mitbewohner im Haus, der Ehepartner, die Kinder vielleicht auch, ja, die Gebetsgruppe, die Gemeinde, die Ältesten, da könnte man jetzt manches aufzählen. Ja. Und ich kenne solche Bewertungen auch, ja, wenn es um den pastoralen Dienst geht. Ist vielleicht auch berechtigt. Ja. Man vergleicht untereinander und vergleicht sich auch mit anderen. Und dann kommt man zu diesem Urteil oder andere kommen zu diesem Urteil. Das ist ja ein ganz netter Kerl, aber da hat er doch irgendwie seine Macke. Und je größer die Nähe ist zum anderen, umso genauer kennt man ihn ja, seine Stärken, seine Schwächen, seine Defizite. Und da gibt es eben welche, die stellen Weichen für uns, die wollen über uns verfügen. Und das zu unserem Nachteil. Und wenn wir das so abwägen, dann merken wir ja, das ist ja eine Anklage. Wow, da geht die Waagschale ganz schön zu Boden. Ne? Und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir klagen uns selbst an. Andere klagen uns an. Bedrängnis. So fasst es hier Paulus zusammen. Einengen der Lebensqualität. Und nun kommt der dritte, und das ist der bekannteste Ankläger. Ja? Ihr wisst um ihn, das ist der Teufel, das ist der große Verstärker. All dieser Dinge, die uns nicht so gelingen, ja? Die wirft er uns vor, die hält er uns vor. Der Satan und seine Herrschaft und seine Gewalten, sie werden hier also auch im Text vorher, haben wir es gelesen, so beschrieben, dass sie gegen uns aufstehen können. Der Teufel, der Ankläger, der alles Versagen aufspürt, alle Unterlassungen, alle Fehltritte. Und dann geht er umher wie ein brüllender Löwe. Und er brüllt nicht nur die anderen an, er brüllt auch uns an. Und er kann mächtig brüllen, vor allem auch nachts. Ja? Plötzlich stehen da Dinge vor unserem inneren Auge und wir hören sein Brüllen und kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Da sind dann Ängste und Sorgen, die aufstehen, mit denen er uns anbrüllt und will uns regelrecht fertig machen. Er ist der große Verstärker, schon dieser Stimmen, die wir eben gerade auch aufgezählt haben, dieser anklagenden Stimmen. Und dann geht er eben auch vor Gott. Ich will uns mal den Text lesen aus Offenbarung 12. Dort lesen wir, dass ein Kampf entstand. Offenbarung 12, Vers 7. Als Christus erhöht wurde, als er den Himmel betrat, da entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, dem Satan. Der Drache kämpfte mit seinen Engeln. Und Michael, ja, bekam die Übermacht über den Drachen. Und seine Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und er wurde geworfen, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Also das ist seine Kraft, das ist sein Anliegen, das ist seine Ambition gegen Gott. Das Reich Gottes zu erschüttern. Und er ist natürlich da unterlegen, aber er versucht alles. An dieser Stelle ist er der Ankläger. Und das lesen wir dann auch. Und ich hörte eine laute Stimme, die sagt, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger, der Brüder oder der Schwestern auch, ja, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, hinabgeworfen. Und er wurde dann in den Abgrund geworfen. Das ist ja dann das letzte Bild auch mit der Offenbarung. Aber zunächst ist er noch wirksam. Ja? Und er versucht jetzt alles, um uns anzuklagen, um uns niederzumachen und Knüppel zwischen die Beine zu schieben, sodass wir erschüttert werden. Also der Teufel ist immer noch präsent. Und wir sollten darauf achten. Wir sollten ihm widerstehen. Und wir sollten ganz stark in Christus, ja, ihm etwas entgegenhalten. Wir werden gleich sehen, was wir ihm entgegenhalten sollen. Und da sind aber auch noch weitere Ankläger. Paulus fasst sie zusammen. Man könnte auch sagen, in Offenbarung das sechste und oder das vierte und das sechste Siegel wird beschrieben in Offenbarung 6. Ja? Dort sind Ankläger unterwegs, nämlich Hunger, Armut, Nacktheit steht hier, Schwert, Krieg, Katastrophen. Und sie erwecken alle den Eindruck, dass wir wie Schlachtschafe geachtet werden, dass wir hingemetzelt werden, getötet den ganzen Tag. Wir lesen in diesem Zusammenhang, ein Viertel der Menschheit wird sterben, wenn dieser fahle Reiter auftritt. Und in seinem Gefolge hat er eben diese Katastrophen, die Kriege und manches andere. Lest es nach, was dort steht. Es ist erschreckend. Er will, ja, Satan steht auch dahinter. Aber auch letzten Endes Gottes Plan, ja, Gottes Plan für die letzte Zeit. Wir werden also durch diese Schwierigkeiten hindurch erschüttert oder in diesen Schwierigkeiten erschüttert und es klagt uns an und wir klagen vielleicht sogar darin Gott an. Wie kann er uns das zumuten? Ja? Armut, Hunger, Krieg, Katastrophen. Dann gibt es den fünften Ankläger und das ist das heilige Gesetz Gottes. Darüber spricht Paulus sehr ausführlich im Römerbrief, auch im Galaterbrief, dass da Gott ein Gebot, ein Gesetz gegeben hat. Nun, es besteht aus 600 verschiedenen Vorschriften und wir müssen es einteilen in drei große Bereiche. Da gibt es das Ritualgesetz, dann das juristische Gesetz, ja, und dann gibt es auch das moralische Gesetz. Ja. Und vor allem das moralische Gesetz, das ist noch weitaus umfänglicher wie die 10 Gebote, ist Ankläger bis heute. Und die ganze Menschheit wird letzten Endes nach diesem Moralgesetz, 10 Gebote als Höhepunkt, Jesus zieht es ja dann aus in die Spitze, in seinen Seligpreisungen, ja, das beziehungsweise auch ja, in diesen seiner Bergpredigt, dass das Gebot ein Ankläger ist. Wir wissen, es ist heilig von Gott gegeben, es ist gerecht. Und Gott hat dieses Gesetz gegeben, um uns zu verurteilen. Nicht, weil er uns fertig machen will. Durch das Gesetz werden wir eigentlich, und das ist das Ziel des Gesetzes, zu Christus hin orientiert. Wo kommt mir Hilfe, wenn ich das Gesetz an mein Leben anlege? Wo ist da ein Ausweg, eine Solidarisierung, einer, der mich versteht und der sich zu mir stellt, wenn ich unter Anklage des Gesetzes stehe? Und das kann nur Jesus Christus selbst sein. Und somit ist das Gesetz heilig von Gott gegeben, um uns zu Christus hinzuführen. Natürlich wollen wir auch noch über den letzten und sechsten Ankläger sprechen. Und das ist der Heilige Geist. Nicht zu vergessen, bitteschön. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 8. Dort steht, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, wird er die Welt überführen von der Sünde, auch von der Gerechtigkeit und natürlich auch von dem Gericht und so weiter und so fort. Drei Dinge sind hier angesprochen. Könnte man, das ist eine extra Predigt, sich mal drüber Gedanken machen, was das im Einzelnen bedeutet. Aber zunächst wird hier gesagt, dass der Geist Gottes die Welt von Sünde überführt. Und das bedeutet, dass er mit uns redet über unser Versagen. Und dass er an der Stelle eine ganz starke Aufrichtung der Wahrheit für unser Leben vorhat. Und das bedeutet, dass er uns unter Anklage stellt, wenn wir schuldig geworden sind gegenüber Gott und seinem Willen. Und das ist das, was der Heilige Geist tut, die weltlichen, antichristlichen Verhältnisse und Verhaltensweisen, auch in meinem Leben ganz speziell, die stellt er unter Anklage. Und er versetzt mich in Unruhe. Der Heilige Geist wirkt, aber, und das ist das Großartige, er wirkt richterlich, erzieherisch und er stellt unter Anklage. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der Anklage des Heiligen Geistes und der Anklage des Satans und der anderen Ankläger, die so gegen uns sprechen? Ich glaube, es gibt vier Unterschiede. Und die sollten wir beachten, damit wir erkennen können, wer spricht jetzt zu uns. Und entsprechend auch antworten. Wenn der Heilige Geist uns anklagt, dann spricht er unmittelbar nach dem begangenen Vergehen, nach der begangenen Schuld zu uns. Er spricht unmittelbar, das habe ich oft erlebt, vielleicht sogar noch während ich dabei bin, etwas Falsches zu tun, spricht der Heilige Geist, lass das, tu es nicht. Also das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Der Teufel sagt, tu es. Ja, du, das wird ja nicht schaden. Tun doch alle, ja. Aber der Heilige Geist sagt, tu es nicht, denn es belastet. Und wenn ich es getan habe, dann rät er mir zur Buße. Und er sagt, du, es ist eine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja? Und das vor Gott zu bekennen. Und dein Vater ist gerecht und treu, dass er dir deine Schuld vergibt. So redet der Heilige Geist, ja. So redet nicht der Satan zu uns. Der will, dass wir in unserer Sünde uns noch weiter verstricken, dass wir uns richtig einengen und eingewickelt werden in unser Versagen. Er rät uns zur Buße. Und er holt auch nie vergangene Schuld wieder vor, die wir unter Vergebung gebracht haben. Wo wir wissen, dass das Blut Jesu uns davon reingemacht hat. Wenn das passiert, dass vergangene Dinge vor uns wieder ganz lebendig stehen, ist es entweder mein Gewissen, es ist vielleicht verursacht durch andere, die mich daran erinnern, also du bist ja auch nicht besser und so weiter und so fort. Oder es ist eben der Satan, der uns anklagt. Der Heilige Geist tut es nicht. Was unter Vergebung ist, und das dürfen wir auch ganz gewiss an dieser Stelle, was unter Vergebung ist, darf uns nicht mehr anklagen. Und wir sollten an der Stelle aufstehen und sagen, Moment, ich lebe aus der Vergebung. Und der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. Das sagt auch Paulus hier in diesem Zusammenhang, als er dieses Kapitel 8 dann auch vollendet. Da sagt er, der Heilige Geist, er nimmt sich unserer Schwachheit an und er verwendet sich für uns vor dem Vater. Er tritt für uns ein. Also das ist das Großartige. Er kann und wird uns anklagen wegen unserem Vergehen. Aber wird auch gleichzeitig der Tröster sein, der für uns spricht, der uns vertritt vor dem Vater, der Fürsprecher, der Beistand. Und das ist das Großartige. Wir nehmen unsere Unvollkommenheiten und unser Versagen schonungslos wahr. Aber der Heilige Geist, er überführt uns eigentlich in dem Erlösungswerk, ja. Von der Sühnung unserer Schuld durch das Blut Jesu. Das ist das Großartige. und darauf darin verankern wir uns. Und nun wollen wir, nachdem wir uns mit den Anklägern beschäftigt haben, mal mit dem Trost und mit dem Rechtsanwalt, mit dem Fürsprecher für uns, nämlich Christus, selbst auch hier beschäftigen, der in dem großen Text einen starken Anteil hat. Wir wollen das nächste Bild uns anschauen. Also, Paulus weiß um diese Ankläger, aber er ist bestimmt von einer unerschütterlichen Grundüberzeugung. Das ist das Großartige. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Er hat das Erlösungswerk installiert und hat seinen Sohn uns gegeben als Versöhner, als Retter, als den, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, um sie zu sühnen, das heißt, sie zu beheben, dass sie nicht mehr zur Anklage gebracht werden kann. Also Paulus weiß, ich verankere mich in den Sieg, in den Triumph des Christus gegen die Anklage. Und jetzt geht es nicht um die Reihenfolge. Ich habe die Reihenfolge, wie sie im Text jetzt eigentlich steht, nicht so beachtet. Ich will uns das erste einmal nennen. In allem Übel oder in aller Anklage könnte man hier auch sagen, sind wir gesetzt, Überwinder zu sein. Das ist das Erste. Überwinder zu sein. Wir sind gesetzt. Man könnte ja auch sagen, wir sind bestimmt, wir sind reaktionsfähig, wir sind unbeugsam. Wir stehen immer wieder auf, solche Stehaufmenschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das gab es also früher, gibt es auch jetzt noch. Da ist das Gewicht eines solchen Stehaufmenschen ganz unten in dem unteren Bereich des Menschen angesiedelt. Dort ist ein starkes Gewicht. Und wenn man das umkippt, ja, dann steht es von allein wieder auf, kippt man es um, weil ja der Schwerpunkt unten liegt in dem unteren Teil dieses Stehaufmännchens. Also wir sind solche Stehaufmännchen. Nicht, weil wir so gut wären, weil in uns die Kraft ist und die Begabung wäre. Nein, sondern weil da einer uns einen Schwerpunkt gesetzt hat, auf den wir uns verlassen, der uns aufrichtet, wenn wir unter Anklage stehen. Der Tiefpunkt des Lebens. Offenbarung 12, Vers 11 wird uns auch gesagt, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und wegen ihrem Zeugnis. Also sie haben ihr Zeugnis aufgerichtet. Wir vertrauen dem Herrn trotz unseres Versagens und unserer Schwachheit. Dieses Zeugnis richten wir auf. Und wir haben das Blut Jesu, was uns reinigt von allen unseren Übertretungen. Es ist interessant, für dieses Wort Überwinder steht im Griechischen nie K.O. Kann man sich gut merken, ne? Nie K.O. Also, du bist bestimmt zu siegen, du bist unbezwingbar, aufzustehen. Ne? Du hast ein Schwergewicht in deinem Leben, an dem du auf oder durch das du aufgerichtet wirst. Das meint hier nicht, dass wir körperlich fit bleiben. Wir können schwach werden körperlich, unendlich schwach. Paulus hat selber auch diese Schwäche gespürt und er hat gebetet, nimm doch diese Schwäche von mir und dem, der mich da mit der Faust schlagen kann. Und was antwortet ihm Jesus? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du bist ein Überwinder, Paulus. Du darfst mit meiner Kraft rechnen. Das ist interessant, dass hier dann sogar noch eins draufgesetzt wird. In Vers 37 steht nämlich Hyper, nie K.O. Mehr als Überwinder. Wir kennen diese Hypermenschen, ja, die da besonders aggressiv oder besonders lebendig unterwegs sind. Ja. Hyper, nie K.O. Also mehr als ein Überwinder. Das heißt ja, du bist ein Sieger, berufen zu siegen. Nun kann man das vielleicht äußerlich gar nicht immer so sehen. Aber da ist innerlich eine Qualität. Da ist innerlich ein Denken, da ist innerlich ein zur Ruhe gekommen sein, ein Friede in uns. Und der ist stärker, der in uns ist, ist der Heilige Geist. Ja? Der ist stärker wie der in der Welt ist. Wow, und das buchstabiere ich. Ja? Dürfen wir alle buchstabieren, dann, wenn wir gerade von Schwachheit umgeben sind. Hyper-Nikao. Und ich denke da an Paulus und Silas im Gefängnis. Da hatten sie doch eine Magd von ihrem Dämon befreit und dann wurden sie daraufhin vor die Stadt gezerrt, vor die Stadtväter. Und der Paulus hat unseren Schwerverdienst vernichtet, denn diese Wahrsagerin hat den Leuten viel Geld eingebracht. Und die bringen jetzt Paulus zur Anklage. Und was passiert, Paulus und Silas? Sie werden geworfen in den Kerker. Und an der Stelle, wo die Ratten und die Mäuse am intensivsten an dem Gefangenen nagen. Und noch dazu waren ihre Füße in einen Stock eingeklemmt, also sie konnten sich gar nicht wegbewegen, haben vielleicht mit den Händen nach den Ratten geschlagen. Da war es stockdunkel noch dazu. Und dann geschieht das doch. Hyper-Nikao. Dass ich einen Lobgesang anstimme. Woher kommt diese Kraft? Sie kann nur durch den Heiligen Geist kommen. Und das ist das großartige Hyper-Nikao. Und sie stimmen einen Gesang an. Und die, ihr wisst um das Ergebnis. Ja. Die ganzen Gefängnismauern werden erschüttert. Die Türen springen auf. Die Fesseln fallen von den Gefangenen ab. Und der Kerkermeister will sich ins Schwert stürzen, weil er denkt, die sind alle ausgerissen. Und Paulus sagt, Moment, stopp. Wir sind alle noch da, keiner ist weggelaufen. Alle wurden sie ergriffen von der Furcht Gottes. Hyper-Nikao. Ich denke an eine Schwester in unserer Gemeinde, die ihren Mann schon jahrelang pflegt. Und er sitzt da, wenn er mal sich abwechselt oder mal sich versucht abzuwechseln, dann schaut er ins Fernsehen. Ansonsten sitzt er da und leidet an schwersten Depressionen. Und ich muss manchmal so denken, Hyper-Nikao. Ja. Jetzt hat sie einen Tiefpunkt auch. Ja. Aber jahrelang hat sie ihren Mann gepflegt mit einer Intensität und einer Kraft und einer Liebe. Das ist etwas Besonderes. Ja. Und ich staune darüber und danke Gott. Und er möge sie wieder ganz aufrichten, ja, dass sie wieder diese Kraft hat. Das ist das Erste. Das Zweite, Vers 31, ist Gott für uns? Wer oder was kann dann gegen uns sein? Ist das nicht großartig, wenn die Ankläger kommen? Gott ist für mich. Wer sollte gegen mich Anklage erheben? Wer will gegen die Auserwählten Anklage erheben und sie beschuldigen? Ganz klar, niemand, sagt Paulus. Niemand. Also wenn die höchste Instanz des Universums für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Wer kann dann noch etwas anbringen an Argumenten, ne, die uns vernichten sollten, könnten? Der oberste Richter, der fällt das letzte Urteil. Und da ist eben dann der Rechtsanwalt. Der sagt, okay, ja, ich weiß schon, der Helmut, der hat manches auf dem Kerbholz, aber ich, oberster Richter, habe seine Sünde gesühnt. Ich weiß nicht, hatte ich euch schon erzählt von diesen beiden Freunden? Sind Schulfreunde, waren intensive Freunde. Der eine hat Juristik studiert und der andere ist abgefragt, ist in die Drogen reingegangen, bis hin zum Drogendealen. Und dann wurde er von der Polizei gefangen genommen und er wurde vor Gericht geführt. Und dann erkannten sich die beiden Freunde. Der Richter auf der einen Seite und der Angeklagte auf der anderen Seite. Und der Richter kam in Not, das ist ja mein Freund gewesen. Und ihn muss ich jetzt schuldig sprechen. Und er hat ihn schuldig gesprochen. Und hat ihn eine Summe auferlegt an Bußgeld, es war noch gnädig, ja? Oder an Wiedergutmachung, die er aufbringen musste. Und da ist schon der Angeklagte in die Knie gegangen unter dieser heftigen Summe, die ihm aufgebrummt wurde. Nach der Gerichtsveranstaltung ist der Richter auf seinen Freund zugegangen. Und vielleicht lagen sie sich in den Armen. Ja. Und dann hat der Richter sein Scheckbuch gezogen und hat diese Summe eingetragen und hat sie bezahlt für den Angeklagten, ne? Weil er sein Freund war. Und damit war die Schuld des Angeklagten nicht geringer, aber sie war gesühnt. Sie war gesühnt und er war frei von der Last. Und das ist das Großartige. Wir haben einen Rechtsanwalt, der vor den Richter hintritt und er sagt, die Schuld ist gesühnt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Christus sitzt zur Rechten Gottes, so lesen wir hier in Vers 34, und tritt für uns ein als Fürsprecher. Es ist sein Dienst, es ist seine Liebe, sie ist im Himmel nicht beendet, sie gilt nach wie vor für uns und das ist das Großartige. Das Dritte, für Überwinder gilt das, Gott, der Vater, hat seinen Sohn hingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Man könnte ja auch übersetzen, das Ganze schenken. Das Ganze meint das umfassende Heil. Das Ganze schenken, das ist nicht etwas Beliebiges, es ist nicht etwas Billiges, sondern etwas, was wir entbehren könnten. Nein, hier wird eine Lawine des Gebens losgetreten. Gott, der Gebende, er gibt sein Ganzes. Er gibt alles. Und in Christus hat er angefangen zu geben, im Heiligen Geist fortgesetzt. Und wir dürfen einfach das Geben in Ewigkeit, das Geben Gottes in Ewigkeit erfahren. Alles schenken heißt alles vergeben. Das Gewissen ist wieder sauber. Totale Zuwendung, Gerechtigkeit vor Gott. Gemeinschaft, Kraftausrüstung, Trost. Er ist der Tröster, der eingekehrt ist bei uns. Dass wir Miterben des Christus sind. Und wisst ihr, was das Größte ist? Man könnte hier für alles geben, auch übersetzen, das All geben. Habe ich von Adolf Pohl nachgelesen. Ne? Der übersetzt das und sagt, das bedeutet, dass Christus und der Vater uns das All schenkt. Was das bedeutet in Ewigkeit, werden wir dort mal ausloten. Ne? Wenn wir dann von Galaxie zu Galaxie da fliegen oder wie auch immer uns bewegen. Ja, was wird das an Herrlichkeit sein? Das All wird uns gegeben. Und vielleicht das Letzte, das hier eben auch steht, dass wir Überwinder sind, weil wir Auserwählte Gottes sind. Die Auserwählten, das sind die, die eigentlich eine Bewahrungsgarantie auf ihrer Seite haben und eine starke Kraftausrüstung. Wir denken daran, dass Jesus sagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auserwählte, das sind besonders Geschützte. Und das ist aber auch eine Verantwortung, die wir haben, denn es ist nicht nur allein ein Status, sondern es ist eben auch nicht ein Vorrecht allein, auch ein Auftrag, den wir erfüllen. 1. Timotheus 2, Vers 3. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da sind wir in die Verpflichtung genommen. Und das letzte, Überwinder, das sind die Geliebten. Zweimal wird es uns hier gesagt. Wer will uns trennen von der Liebe des Christus? Vers 35 und Vers 39, ich bin gewiss, nichts vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes. Es gibt einen wunderschönen Vers, den wir so am Ende unseres Gottesdienstes oft zitieren. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Mittelpunkt dieses Verses, einmal wird die Dreieinigkeit Gottes angesprochen, ist aber die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist eins des größten Geschenkes, das wir haben dürfen und unter dem wir stehen. Dort, wo wir die Liebe Gottes auf uns wirken lassen, uns unter sie stellen und sagen, Vater, ich lasse mich von dir lieben. Dort kommt das Herz zur Ruhe. Dort können die Ankläger nicht mehr ran. Das ist die Verankerung unseres Lebens. Und dass Gott uns liebt, wird auf der ersten bis auf der letzten Seite seines Wortes uns mitgeteilt. Somit lasst euch lieben, wenn die Ankläger kommen. Hyper-Nikao. Mehr als Überwinder. Amen.